Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast New Home Stories. Ich bin Christine, Wegbegleiterin für Haus und Mensch und Immobilienmaklerin der neuen Zeit. In diesem Podcast möchte ich mit dir alles über den wichtigsten Ort der Welt teilen, unser Zuhause. Hallo, ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge New Home Stories, denn heute möchte ich über ein Thema sprechen. Ja, ich wusste, dass ich dazu eines Tages mal eine Folge hier im Podcast aufnehmen muss, denn dieses Thema wird schon seit 10 Jahren, seitdem ich Immobilienmaklerin bin, an mich herangetragen, immer wieder Kunden kommen auf mich zu, erzählen mir von ihren schlechten Erfahrungen mit Maklern. Und auch letztens wieder eine Kundin von mir, die auf der Suche gerade ist nach einem neuen Zuhause, hat mir ihre ganzen schlimmen Erlebnisse erzählt, von denen, ja, die sie so erlebt hat in der Zeit oder die sie auch immer noch erlebt, weil sie immer noch auf der Suche ist. Und oft werde ich eben gefragt, was ich für Erfahrungen mit Maklern gemacht habe, wie ich darüber denke, weil ich ja eben in dieser Branche arbeite und selber Immobilienmaklerin bin. Und deswegen möchte ich heute einmal ganz ungefiltert, es ist eine sehr ehrliche Folge, dir erzählen meine Erfahrungen, was ich so erlebt habe, wie ich über Immobilienmakler denke und auch, warum ich es so wichtig finde, dass in diesem Berufsfeld eine Veränderung stattfindet und auch, wie ich eigentlich den Beruf Immobilienmakler wirklich sehe. Und deswegen fangen wir mal damit an. Es ist ja so, dass der Beruf Immobilienmakler, also dieses ganze Feld eigentlich, ist halt einfach nicht positiv besetzt, überhaupt gar nicht. Also wenn du in Deutschland sagst, du bist Immobilienmakler, wie wird das genannt? Ich habe mich für den Beruf entschieden, der ganz, ganz unten ist, vom Ansehen her, gemeinsam auf einer Ebene mit Gebrauchtwagenverkäufern. Ja, das hat schon mal sehr viel Mut gemacht. Ich meine, grundsätzlich haben wir das ja überall, in jedem Berufszweig begegnen dir Menschen, die es gut mit dir meinen und es begegnen dir Menschen, die es nicht gut mit dir meinen. Es gibt immer welche, die fleißig sind, welche, die sich keine Mühe machen, denen alles egal ist. Wir leben in einer Welt der Polarität. Es gibt immer beide Seiten. Tag und Nacht, gut und schlecht oder gut und böse und hell und dunkel und was weiß ich nicht alles. Also ich glaube, das ist meine Wahrheit, dass wir das irgendwann nicht mehr müssen. Von gewissen Dingen wird es immer zwei Seiten geben, wie zum Beispiel Tag und Nacht, Mann und Frau und sowas. Aber dieses Gut und Böse, ich glaube, dass es das irgendwann nicht mehr geben wird und geben muss, dass es einfach nur noch das Gute geben darf, ja. Dass wir Menschen gut zueinander sind und uns aufhören zu bekämpfen und ja, du weißt, was ich meine. Es gibt aber gewisse Berufsgruppen, die in unserer Gesellschaft negativ verknüpft sind. Wie zum Beispiel im Bankenbereich, im Versicherungsbereich, in der Autobranche, in der Immobilienbranche, Medizinbereich auch, Ärzte, Coaches. Also gibt bestimmt noch viel mehr Berufe, aber es gibt einfach gewisse Berufe, wo wir gleich irgendwie ein Bild zu haben. Und dieses Bild entsteht ja daraus, wie die Masse ist, die diesen Beruf ausübt. Und der Immobilienmakler oder die Immobilienmaklerin ist eben ein Beruf, den wir, ja, der einfach mit negativen Gefühlen verknüpft ist. Es ist natürlich so, dass der Beruf des Immobilienmaklers, ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist. Wie gesagt, wenn ich jetzt heute nochmal Immobilienmaklerin werden würde, ich glaube, mittlerweile muss man zumindest irgendwie eine Fortbildung oder irgendwie sowas machen, um den Beruf überhaupt ausüben zu können. Vor 10 Jahren, wo ich damit angefangen habe und auch die ganzen Jahre, Jahrzehnte davor, war das so, dass dieser Beruf in Deutschland, ich rede jetzt wirklich nur von Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, Aber in Deutschland ist es so, dass es für diesen Beruf, der war nicht geschützt. Also jeder konnte sich Immobilienmakler nennen. Du bist einfach zum Gewerbeamt gegangen, hast dir so einen Gewerbeschein gekauft. Ich glaube, Paragraph 30c oder irgendwie so, wenn ich mich recht erinnere. Dann kannst du Grundstücke und Immobilien vermitteln, dann bist du Makler. So, und dann kannst du loslegen. Es ist scheißegal, ob du irgendwie eine Ahnung davon hast, ob du dich dafür interessierst. Du konntest einfach Immobilien verkaufen. Und natürlich ist die Immobilienbranche ein Bereich, der natürlich auch viele Menschen anlockt. Wenn man dann so sieht, okay, man ist an einem, also du verdienst ja dein Geld, indem du prozentual an einem Hausverkauf beteiligt wirst. Und das sind in Deutschland hier üblicherweise 6%. Das heißt, umso teurer das Haus ist, umso mehr Geld bekommst du natürlich für dich. Du musst natürlich in Vorleistung gehen, erstmal, weil du bekommst deinen Verdienst, dein Gehalt, ja erst, wenn das Haus verkauft ist, also wenn es zum Erfolg geführt hat, die Vermittlung. Und das ist natürlich dann aber erstmal relativ viel Geld auf einen Schlag, weil Immobilien natürlich einen sehr hohen Wert haben, als wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie Klamotten verkaufst oder ein Sofa oder ein Auto. Meine Autos sind auch schon ein bisschen teurer, aber natürlich kann man Autos, außer irgendwelche ganze ausgefallenen Autos, die sind sicherlich auch so teuer wie Einfamilienhäuser, aber normalerweise sind Immobilien das Teuerste, was wir so besitzen, in Anführungszeichen. Ne? Genau, und deswegen ist prozentual natürlich der Verdienst daran relativ hoch. Und es lockt natürlich auch super viele Menschen an, da Geld zu verdienen, weil die denken eben, super, Immobilienmakler, wenn ich so ein Haus verkaufe, da habe ich schnell 20.000, 30.000 Euro oder auch mehr, was dabei für mich rumkommt. Und da kann ich ja schnell und mit wenig Aufwand viel Geld verdienen. Das ist so der Gedankengang, glaube ich, warum ganz viele Makler geworden sind. So, es ist einfach so. Nicht alle, wie gesagt, wenn du jetzt auch Immobilienmakler bist und da anders denkst oder so, na, ich will jetzt nicht alle unter einem Kamm scheren, aber es ist einfach so, dass das die Mehrheit ist. Wo bekomme ich Ansehen und viel Geld verdienen? Was bedeutet viel Geld verdienen? Heißt einfach für viele Menschen, die auch nicht so gute Absichten haben, einfach Macht, Ansehen und solche Sachen. Und viele wollen ja auch den leichten Weg gehen. Die wollen sich ja nicht anstrengen oder das muss alles schnell gehen, leicht sein, keinen großen Aufwand und viel für mich selber rausziehen können. Und da sieht natürlich der Immobilienmaklerberuf erstmal total verlockend aus. Und wenn man dann eben noch nicht mal irgendwie groß was mitbringen muss, dann geht das ja super schnell und dann kann ich ja Immobilienmakler werden. Ich merke auch, dass der Beruf auch sehr polarisiert in den Köpfen der Menschen. Also wenn man nach seinem Beruf gefragt wird, egal wo du bist, dann wird ja mal gefragt, was machst du so beruflich? Und ich habe dann Immobilienmaklerin geantwortet, dann gibt es zwei Sorten von Menschen. Die einen, oh cool, voll geil, so, die reagieren so darauf. Und die anderen begutachten dich erstmal total skeptisch. Ich weiß dann schon, was sie denken, Halsabschneider und so, diese ganzen Sachen. Ja, irgendwie wird man gleich, also wir sind ja sowieso, leben wir hier, wo eh immer alles in Schubladen irgendwie gleich gesteckt werden muss und so weiter. Das ist auch nochmal ein anderes Thema, aber ich habe immer gemerkt, wenn ich meinen Beruf gesagt habe, dass die Leute entweder so oder so darauf reagiert haben. Oder dann auch mit dir darüber reden wollen. Ja, also ich kenne mich ja auch mit Immobilien aus und die Preise und hier und da. Und ich dachte immer so, oh nee, solche Gespräche habe ich ja gar keinen Bock. Weil ich aber eben auch den Beruf komplett anders sehe, als ihn die Masse sieht. So. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, hier mehr Bewusstheit reinzubringen. Also nicht nur in diesen Beruf, sondern generell in dieses ganze Feld von Häusern. Also Immobilien sind ja Häuser, Wohnungen, unser Zuhause. Da ist so viel Unbewusstheit in diesem Feld. Und eben die Mehrheit der Menschen, die Häuser und Wohnungen vermitteln, wissen auch gar nicht, mit was sie sich da überhaupt befassen. Das interessiert die halt auch gar nicht, ne? Weil es soll ja wieder schnell und einfach gehen. Also ich sehe das halt komplett anders und ich habe da auch wirklich, ehrlich gesagt, lange Zeit sehr mit zu kämpfen gehabt, zu sagen, dass ich Immobilienmaklerin bin, weil ich einfach diesen Beruf, mit was der eben in den Köpfen der Menschen assoziiert wird, mich nicht, also ich fühle mich da überhaupt nicht zugehörig. Ich fühle mich auch überhaupt nicht in diesem Feld. Ich sehe mich auch nicht in diesem Immobilienmaklerfeld. Und deswegen habe ich da echt lange mit zu kämpfen gehabt. Ich habe echt viel Struggles gehabt. Und ich habe auch zwischenzeitlich überlegt, ob ich den Job an Nagel hänge und was anderes mache. Ich wusste dann aber auch nicht was, weil ich das eigentlich liebe, was ich tue. Aber es war auch echt ein Kampf. Es war echt 10 Jahre, also ich mache es jetzt 10 Jahre und es war keine 10 Jahre, aber es war viele, viele, viele Jahre echt ein Kampf. Und auch hatte ich ein großes Thema mit der Sichtbarkeit, so rauszugehen, wie ich bin und dazu zu stehen, wie ich Immobilien verkaufe, weil es aneckt, weil es komplett anders ist und eben überhaupt gar nicht in dieses Feld passt. Ja, ich habe ja auch damals, wie gesagt, vor 10 Jahren, ich bin 23 Jahre jung gewesen, als ich bin ja Quereinsteiger, ne? Ich habe ja eine Ausbildung eigentlich als Automobilkauffrau gemacht sozusagen und davor war ich noch im Medienbereich, habe ich eine schulische Ausbildung im Medienbereich gemacht und kam dann auf Immobilien eigentlich, weil ich als Kind, habe mich immer so für Einrichtungen und Deko interessiert und ich habe super gerne Sims gespielt. Ja, wer das Spiel kennt, vielleicht warst du auch so ein Sims-Suchti. Ich war richtig abhängig, glaube ich, vom Spiel. Jeden Tag nach der Schule, ich bin nach Hause gekommen und habe direkt erstmal PC hochgefahren und Sims gespielt. Und das Schönste daran fand ich eigentlich, also ich habe das auch gern gespielt, ne, so mit denen, wenn du jetzt Sims nicht kennst, es ist so ein Spiel, wo du quasi, wie soll man das erklären, so ein Leben nachspielst. Du kannst da mit Figuren, kannst Häuser bauen, Kinder bekommen, einen Job suchen. Also es ist eigentlich wie so ein Leben, was nachgespielt wird sozusagen. Und was ich am coolsten daran fand, war wirklich die Häuser zu bauen, einzurichten und dann da zu leben. Und dann immer gab es so Geldcheats, da habe ich mal ganz viel, dass man ganz viel Geld hat, damit man auch coole Häuser bauen konnte. Und ich habe tatsächlich mal eine ganze Stadt gebaut irgendwie. Also die Häuser, die ich da so gebaut habe, ich würde jetzt nicht sagen, dass die... Man musste erstmal ein bisschen in Übung kommen, ne? Die ersten waren nicht so schön, aber meine Schwester hat das auch gern gespielt und es war immer so, wenn die gespielt hat, so, ich will ein Haus haben, Christine, kommst du mal kurz rüber, machst du mal kurz hier, baust du mir mal kurz ein Haus, richtest mir das ein und dann habe ich das gemacht und dann ist sie wieder und hat weitergespielt. So lief das hier immer ab bei mir zu Hause. Und irgendwie hatte ich mir dann nämlich in der Ausbildung zur Automobilkauffrau, habe ich dann mit einem gesprochen, ich wollte mir einen neuen PC kaufen, habe mich mit einem aus der IT-Abteilung unterhalten und meinte, ja, da müsste man aber auch irgendwie Sims mitspielen. Das habe ich schon lange nicht mehr gespielt, aber ich hatte mal wieder Bock, das zu spielen. Und irgendwie kamen wir dann so darauf und dann sagte er, ja, machst du damit was beruflich so, ne? Und da war ich so, ja, okay, also... Ich hatte halt kein Abi und dachte, so Architekturstudium und so ist vielleicht schwierig, ne, obwohl heutzutage, also braucht man ja auch kein Abi dafür mehr, aber naja, so war damals halt meine Denkweise und dann kam ich aber irgendwie auf Immobilienmaklerin und meine Eltern hatten eine ehemalige Nachbarin, die als Immobilienmaklerin gearbeitet hat und da habe ich die einfach gefragt zum Ende meiner Ausbildung hin, ob ich da nicht mal mitlaufen kann, ob ich da nicht mal reinschauen kann, so, ob das wirklich auch so cool ist, wie ich mir das vorstelle. Und dann, ja, hat das geklappt, bin ich am Wochenende mitgelaufen und das, ja, mir hat es total Spaß gebracht. Damals eigentlich, also damals war es wirklich so diese Abwechslung, weil ich habe es halt gehasst, irgendwie im Büro den ganzen Tag zu sitzen. So war es ja im Autohaus, ich fand es mega nervig, ich habe echt immer schon auf die Uhr geguckt, wann ist der Tag endlich vorbei und dachte ich so, das kann es doch nicht sein, so kann ich doch nicht irgendwie 50 Jahre arbeiten und fand das dann so schön, dass man eben im Büro ist und dann wieder vor Ort in Häusern und dann mit dem Einrichten und mit Menschen und so diese ganze Kombi war damals ursprünglich eigentlich so, warum ich dann gesagt habe, okay, ich mache das. Ja, es war natürlich auch ein großes Franchise-Unternehmen, wo ich dann da angefangen habe und da war ich 3,5 Jahre und habe natürlich da auch total klassisch angefangen, ne? Also ich musste da so Schulungen machen, die gingen 2 Wochen. Und dann war nochmal irgendwie über 3 Monate oder weiß ich gar nicht, irgendwie alle 2 Wochen irgendwie so ein Tag oder so. Und ich habe das so ein bisschen auf die amerikanische Weise gelernt, weil es ein amerikanisches Franchise war. Also da habe ich dann auch irgendwann gemerkt, okay, So wie die Amerikaner das machen, das ist auch ein Unterschied. In Amerika bist du als Immobilienmakler aber auch angesehen, ne? Also so zumindest, wie die das immer erzählt haben oder wenn ich mich mit anderen Maklern ausgetauscht habe oder so. Oder ich habe ja auch viel den amerikanischen Markt so dann beobachtet früher, weil ich das eh immer alles viel spannender fand und eh so eine Liebe zu Amerika habe und so. Ja, da hat halt jeder einen Makler, ne? Wenn du ein Haus verkaufst, nimmst du dir einen Makler und wenn du ein Haus suchst auch und dann verhandeln die Makler untereinander die Preise. Also wenn du das dann sagst, ich mach das selber, dann ist es so, als wenn du quasi vor Gericht ohne Anwalt sitzt so, und das alles für dich selbst machst. Also, und die haben auch eine Plattform und da stellen halt innerhalb von 24 Stunden alle Makler ihre Immobilien rauf und dann kann halt jeder darauf zugreifen. So, das ist halt auch komplett anders wie in Deutschland, wo wir dieses Immonet und ImmoScout und so weiter haben, wo halt jeder privat darauf zugreifen kann. Das ist in Amerika halt ein bisschen anders. Und wenn du davon dein Haus von privat zum Beispiel verkaufst, dann kommst du auf diese Riesenportale gar nicht rauf. So, also von daher, und jeder will halt darauf, weil da halt jeder ist. Und deswegen nimmt man sich deshalb schon Makler. Also es ist ein bisschen ein anderes System und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, okay, ich finde viele Ansätze richtig geil, wie das in Amerika machen, aber vieles lässt sich jetzt auch nicht auf den deutschen Markt dann so umsetzen, eins zu eins, weil es dann eben doch einfach hier in Deutschland ein bisschen anders ist. Und so, ja, habe ich irgendwie meinen Weg gefunden nach und nach, wie ich Immobilien verkaufen möchte. Aber wie gesagt, damals, ich war ja voll in dieser Maklerbubble drin, in diesem ganzen System sozusagen. Und musste auch erstmal, ja, meine Erfahrungen damit machen, was sich für mich gut anfühlt und was sich auch nicht gut anfühlt, weil du bekommst dir erstmal Dinge beigebracht. Und am Anfang hinterfragst du das gar nicht. Denkst dann so, ja, okay, so geht das und legst dann los, bis du dann irgendwann vielleicht anfängst, das Ganze zu hinterfragen, ob es halt wirklich so gut ist, was dir da vermittelt wird. Aber ja, es wird halt so gemacht und es wird halt seit vielen Jahren so gemacht und man lässt sich dann ja auch oft so beeindrucken, ne? Also großes Unternehmen und die haben das halt so und so viele Jahre schon gemacht. Und ja, und so war es eben auch, dass wir dann so Verkaufstrainings hatten, ne? Ich meine, die gibt es ja in allen möglichen Berufen, aber. Ja, sag dir jetzt mal ganz ehrlich, wie das abläuft so oder was wir da so beigebracht bekommen haben. Du musst ja erstmal, wenn du Immobilienmakler bist, dann musst du, also das Schwierigste ist ja erstmal, du musst ja erstmal an Immobilien kommen, so, weil du bist ja Vermittler. Ich verkaufe ja keine Immobilien, also ich kaufe ja nicht was Eigenes und verkaufe ein Produkt, wie wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Klamotten oder Möbel kaufe, dann kaufe ich die irgendwo ein und verkaufe sie dann an Endverbraucher. Und als Immobilienmakler bist du ja Vermittler, also du bist ja von zwei Seiten abhängig. Einmal, dass dir jemand das Produkt in Anführungszeichen, also diese Immobilie gibt. Und auf der anderen Seite dann jemand, den Käufer, der das dann dir wieder, also wo du es vermittelst, der es quasi dann kauft. Und du bringst quasi diese beiden Parteien zusammen und verhandelst dann die Preise und vermittelst das quasi so. Und das heißt, du musst ja erstmal an Immobilien ankommen. Wenn ich nichts habe, dann kann ich auch nichts verkaufen. Und das ist so das Schwierigste. Also zumindest wurde es uns damals so gesagt, ne? Gerade wenn du anfängst, es kennt dich kein Mensch, musst du erstmal einen Namen machen. Und deswegen wurde uns dann beigebracht, dass wir an privat, also erstmal natürlich Freunden und Bekannten Bescheid sagen, allen Leuten sagen, ja, ich bin jetzt Immobilienmakler, denkt an mich, wenn ihr euer Haus verkaufen wollt. Und das Zweite ist, an Privatverkäufer herantreten. Also wirklich im Internet zu schauen, auf den großen Portalen oder in der Zeitung oder wo auch immer Immobilien inseriert werden, wenn da Leute von privat ihr Haus verkaufen, die anzurufen und davon zu überzeugen, dass sie ihr Haus doch dir geben sollen, dass du das viel besser verkaufen kannst. Also Kaltakquise würde man es dann nennen. Ich fand es fürchterlich. Ich fand es richtig schlimm. Von Anfang an war da so ein Widerstand in mir. Natürlich musst du es dann machen, weil du kriegst natürlich auch irgendwie Druck, dass, ja, du, ne, die wollen ja Erfolge sehen, Zahlen sehen, Provisionsumsätze sehen, ne, wie überall im Vertrieb. Und das ist halt überhaupt nicht mein Ding. Natürlich habe ich es auch gemacht und angerufen, natürlich, weil es einfach total meinem Wesen widerstrebt, meiner Natur, sowas zu tun. Ich habe natürlich auch nie einen Auftrag darüber bekommen. Doch einmal, weiß ich, einmal das erste sogar. Aber es war kein Verkauf, es war eine Vermietung von einer Wohnung. Es war so eine richtig süße ältere Frau und die war ganz angetan von mir und die hat dann gesagt, ja, okay, sie dürfen sie mit anbieten. Und dann habe ich tatsächlich auch Mieter gefunden und die war dann ganz begeistert, weil das so tolle Leute waren und die hat mich dann öfters auch mal beauftragt. Aber so beim Hausverkauf oder so, es hat nie geklappt, nie. Ich habe nie einen Auftrag bekommen. Und dann gab es eben andere Kollegen, so, wo du da mitbekommen hast, die haben dann ständig neue Aufträge gehabt und so. Und ich dachte so, hä, wie kann das sein? Aber da habe ich schon gemerkt, ich war ja überhaupt nicht authentisch. Ich habe ja etwas gemacht, was meinem Innersten total widerstrebte. Und dann wurden ja richtig auch so uns, wie nennt man das denn, Einwandsbehandlungen beigebracht. Also wenn der Verkäufer am Telefon dann aber sagt, nö, ich will das nicht und so weiter, also ein Nein, dann hieß das Wort Nein steht für noch ein Impuls notwendig. Also Einwandbehandlung nennt man das dann in diesem Verkaufstraining, da musst du da auf die eingehen und die einsabbeln, ja, dass die irgendwie, also wirklich so richtige Strategien, damit du dann diesen Auftrag bekommst. Und da haben wirklich, also so andere Maklerkolleginnen, mit denen ich dann diese Workshops da zusammen besucht habe, die haben das wirklich dann so auswendig gelernt. Die sagten, wir müssen uns jetzt treffen, wir müssen das jetzt üben, dann müssen wir diese Sprüche drauf haben. Weil ich gedacht so, sorry, nee, ich bin da raus. Ich lerne doch jetzt nicht irgendwas auswendig. Und also ja, und trag das dann davor und stehe da überhaupt nicht hinter. Ganz schlimm. Ich finde es auch schon, oh ne, ekelhaft irgendwie schon. Aber ja, so. Und manche, ja, also man haben dann damit auch Erfolg gehabt, so, aber ja, für mich ist es halt überhaupt nicht mein Weg gewesen. Gar nicht. Ich habe dann trotzdem nach und nach immer Aufträge gehabt, so. Wenn ich dann mal eine Wohnung vermietet habe oder so, dann kam da einer an und dachte, hey, ich will mein Haus verkaufen und der fand mich dann sympathisch, das war übrigens mein erster Kunde, so kam ich an meinen ersten Auftrag oder über Bekannte von meinen Eltern oder so, also irgendwie kam dann nach und nach immer was, es war aber immer verdammt schwierig für mich. Es war immer schwierig, weil ich wollte immer irgendwie echt bleiben und ich habe gemerkt, wenn du echt und authentisch bist, dann hast du es schwer. Du musst dich eigentlich echt verstellen, du musst nur noch so, und das sind ja auch ganz viele Leute in diesem Vertrieb, die sind, ich finde, die sind gar nicht mehr wie Menschen, sondern so wie Roboter. Die schwafeln da eigentlich nur noch irgendwas runter und funktionieren eigentlich nur, um irgendwie ihre Ziele zu erreichen. Das zweite war zum Beispiel auch eine ganz schlimme Strategie, ist, wenn du dann so einen Privatverkäufer da irgendwie an der Angel hast und dann der sagt, okay, ja, ist aber noch nicht so überzeugt, dir den Auftrag zu geben, dann musst du erstmal dem irgendwie, ja, zeigen, du bringst ja auch wirklich Kunden. Gerade da haben auch viele gepunktet mit dieser Kundenkartei. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, dass, ja, die großen Immobilienfirmen, die haben ja Kundenkarteien oder egal, können auch kleinere Firmen haben. Aber davon lassen sich ganz viele Verkäufer beeindrucken. Wir haben eine große Kundenkartei, die rufen dann so an, wir haben eine super große Kundenkartei und wir haben eigentlich schon den richtigen Kunden bei uns in der Kartei und wir müssen es eigentlich noch zeigen und ihr Haus ist verkauft. Und da lassen sich halt echt richtig viele Verkäufer verarschen und fallen dann halt darauf rein und sagen, ja, okay, gut, ne, die sind so groß, die haben Namen und der hat ja einen richtigen Kunden und dann gebe ich denen halt jetzt einen Auftrag. Ist letztens auch wieder ein Kunde von mir reingefallen letztes Jahr. Der hat sich auch total blenden lassen von der großen Maklerfirma. Ich nenne ja auch keine Namen oder so. Die mir genau das Gleiche gesagt hat. Wir sind international. Wir haben eine internationale Kundenkartei und wir haben schon den richtigen Kunden in der Kartei, der genau auf ihr Haus passt. Und er hat gesagt, boah, super. Hat den Auftrag gegeben, Makler-Alleinauftrag für ein halbes Jahr oder so. Und was war? Die kam einmal mit einem Menschen vorbei, mit einem Kunden und dem war das Haus auch viel zu groß. Also ja, hätte man auch gleich abklären können. Also das Haus war sehr groß von meinem Kunden. Sowas kann man besprechen, aber egal. Und dann haben die sich halt ein halbes Jahr gar nicht mehr gemeldet. Da kam halt einfach gar nichts. Und ja, er war dann halt total enttäuscht und kam dann auch halt ja, das halbe Jahr auch nicht aus dem Vertrag raus und so. Also ja, das ist halt genau so ein typisches Beispiel dafür, weil diese Kundenkarteien, die, also ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass es das gar nicht gibt und dass alle Makler, die dir erzählen, ich habe eine große Kundenkartei und ich habe den Kunden für dein, ich hab, oder ich habe einen Kunden für dein Haus. Ich will nicht sagen, dass das grundsätzlich immer gelogen ist, aber ich würde sagen, zu 95% ist es einfach gelogen und 5% haben vielleicht wirklich jemanden in der Kartei. Oder ich habe es ja manchmal auch, wenn ich jetzt eine Eigentumswohnung, wie ich gerade diese Penthouse-Wohnung verkaufe, dann passt die Wohnung nicht und sagen, sie haben vielleicht auch eine andere Wohnung oder ne, mit einem Zimmer mehr. So, und wenn ich jetzt eine Wohnung reinbekommen würde mit einem Zimmer mehr, klar, dann würde ich denen das natürlich anbieten. Aber diese riesen Karteien, gerade von den großen Maklerfirmen, die werden halt nie gepflegt. Das weiß man natürlich nicht, wenn man nicht dahinter sitzt. Aber ich war ja beim großen Maklerunternehmen. Und diese Kartei, die ist halt einfach alt, weil du müsstest ja eigentlich jemanden einstellen, der jeden Tag diese Kartei pflegt. Weil die Leute, die du irgendwann mal aufgenommen hast, du weißt ja gar nicht, ob die 3 Monate später oder ein halbes Jahr, die sind ja teilweise Jahre in dieser Kartei und die wird nie aktualisiert. Und die haben ja auch schon längst vielleicht was gefunden oder suchen gar nicht oder was weiß ich. Aber die Karteien werden halt nie aktualisiert, weil da gar keiner die Zeit dafür hat. So. Und dann ist es auch so, wenn ich mich als Käufer, man muss sich auch einfach immer mal in die Lage hineinversetzen von einem, wenn ich jetzt selber auf der Suche nach einem Haus bin, ich möchte unbedingt ein Haus haben, dann rufe ich doch nicht bei einem Makler an und sage, bitte nehmen Sie mich in Ihrer Kartei auf und rufen Sie mich an, wenn Sie das Haus für mich haben und mache dann gar nichts mehr. Also ich kann mich doch nicht darauf verlassen, dass ein einziger Makler zufälligerweise irgendwann mein Haus, mein Traumhaus oder das Haus, was für mich bestimmt ist, bei sich in der Kartei hat. Ich weiß doch gar nicht, über welchen Weg das Haus kommt. Also gucke ich natürlich selbst ins Internet oder richte mir eine Suchanfrage in den Portalen an oder sage Freunden und Bekannten Bescheid, dass ich suche oder sage auch anderen Maklern Bescheid. Also selbst da ist es so, dass wenn der Makler sagt, ich habe den perfekten Kunden so, der kann halt auch selbst im Internet unterwegs sein oder bei anderen Maklern drin sein. So. Also einfach nur mal so als Hintergedanken, um an das vorhin anzuknüpfen. Wenn man dann, ja, ein Eigentümer dann sagt, jo, okay, kommen Sie mal vorbei, Sie können sich mein Haus anschauen. Es wird eben dann auch oft gesagt, ich habe nur den richtigen Kunden. Und dann sagen eben auch, ja, dann kannst du als Eigentümer, die sagen auch, gut, dann kommen Sie doch mit dem vorbei. So, und dann stimmt es ja aber in den meisten Fällen nicht. Die meisten haben ja, wie gesagt, 95% der Fälle haben ja gar nicht den Kunden fürs Haus. Was wird dann gemacht? Jetzt will man ja trotzdem den Auftrag haben. Also muss ich ja mit irgendeinem Kunden da ankommen und aufschlagen am Haus, damit ich das Vertrauen von dem gewinne und der denkt, okay, cool, der hat ja wirklich schon einen Kunden gebracht, der gebe ich den Auftrag, da kommen ja auch Leute. So, und dann haben sie uns eben gesagt, dann nimmt halt Freunde oder Bekannte und läuft mit denen dahin, die schon einfach einen auf Interessenten machen. Und dann sehen die halt, okay, du bringst jemanden und dann kriegst du vielleicht auch den Auftrag. Ich bin ehrlich, ich habe das auch einmal gemacht. Ich habe bei einem Privatverkäufer das dann auch einmal gemacht und habe einfach Bekannte angesprochen, ob die Kunden spielen können. Und ich habe das einmal gemacht und nie wieder, weil ich habe mich ganz schlecht dabei gefühlt. Weil die Leute waren halt echt nett, die Verkäufer. Und sie wollten aber keinen Alleinauftrag vergeben, weil sie selber schlechte Erfahrungen mit Maklern gemacht haben. Ich konnte es auch verstehen, ich kannte die Geschichte. Und ich finde einfach, man muss das dann auch akzeptieren. Man kann ja niemanden zwingen dazu. Also wenn jemand von privat unbedingt verkaufen möchte, dann soll er das probieren. Wenn er dann doch in sich entscheidet, das an einen Makler zu übergeben, dann ist es auch in Ordnung. Aber man kann ja niemanden, ich weiß nicht, ich finde, man kann niemanden dazu zwingen und zu überreden. Das muss doch einfach resonieren gegenseitig. Und das fühlt sich einfach nicht natürlich und nicht stimmig an. Also für mich hat es sich einfach nicht stimmig angefühlt. Und deswegen habe ich mich einfach immer mehr davon distanziert und davon Abstand genommen, diese Wege und Taktiken zu fahren. Was, glaube ich, so der Punkt ist in dieser toxischen Maklerbubble, wie ich es jetzt mal nenne, da geht es halt einfach nicht um den Dienst am Menschen. Es geht nämlich einfach nur um Eigeninteressen. Da geht es ganz viel ums Ego, um Erfolg. Es soll alles schnell gehen. Also eigentlich wirklich einfach nur um eigene Interessen, aber gar nicht um den Dienst am Menschen und noch weniger um die Immobilie. Wenn du jetzt bei Immobilienmakler mal auf Seiten gehst, dann steht ja schon überall unsere Objekte. Für mich fängt es da schon an. Für mich ist ein Haus oder eine Wohnung kein Objekt. Und so werden sie aber auch behandelt als Gegenstände. Für mich ist einfach, also alles ist für mich in dieser Welt Energie. Alles. Wir sind Energie. Der Fernseher da vorne ist Energie. Der Tisch ist Energie. Das Haus ist auch Energie. Alles besteht aus Schwingungen und Materie. Und Ein Haus ist eben auch nicht einfach nur ein Gegenstand, sondern das ist viel mehr als das. Und uns ist nicht bewusst, dass die Häuser, in denen wir leben und in denen wir uns aufhalten, beeinflussen. Allein auch schon die Grundstücke, wo die Häuser drauf stehen. Das Grundstück, dieses Stück Erde sozusagen, wo das Haus drauf steht, gibt es ja Millionen von Jahren. Und da ist so viel Geschichte, dass so viel passiert. Und all das, wenn das nicht bereinigt wird, ist es dann natürlich immer noch. Das Haus, in dem du lebst, beeinflusst dich unterbewusst. Also die Energien in dem Haus so. Ich kann dir da mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel habe ich mal damals ein Haus vermietet, wo sich mal, also ich habe das für meine Kollegin übernommen eigentlich. Die war im Urlaub und ich habe das übernommen. Und dieses Haus, ich kannte diese Geschichte von dem Haus. In diesem Haus gab es mal sehr viel Geldsorgen. Und es hat sich auch dort mal jemand umgebracht, erhängt wegen Geldsorgen. Und dieses Haus wurde zu 3 Wohnungen umgebaut und dann in die Vermietung gegeben. Und ständig sind da Leute ausgezogen, weil denen das Geld ausgegangen ist. Genauso gibt es auch Häuser, wo viel gestritten wurde. Auch das hängt in den Räumen fest. Und dann zieht es oft Leute an, die eben auf einer ähnlichen Ebene oder Schwingung unterwegs sind. Das ist das Gesetz der Anziehung. Gleiches zieht Gleiches an. Und wenn das nicht ausgereinigt wird, dann beeinflusst es dich. Und da gibt es auch oft Häuser, was ich eben auch selber weiß, dass da oft sich dann auch Leute getrennt haben und der nächste hat sich wieder getrennt und so. Deswegen ist es so wichtig, dass die Häuser einfach ganzheitlich betrachtet werden und auch energetisch gereinigt werden, damit, wenn du dir jetzt ein neues Haus kaufst oder eine Wohnung mietest oder was weiß ich, also einfach, wo du wohnst, dass es wirklich eine neutrale Energie hat, dass du wirklich dich da entfalten kannst und nicht belastet wirst. So, und das eben sieht ja kaum ein Mensch. Und das ist ja so ein bisschen meine Aufgabe, die ich hier sehe. Ich mache diesen Beruf, weil ich natürlich das liebe und ich aber immer schon diesen Zugang zu Häusern und zu Räumen habe. Ich habe ja schon als Kind ganz viel wahrgenommen. Ich bin ein sehr empathischer Mensch, was auch nicht immer einfach ist. Es ist auch anstrengend, sage ich auch ganz ehrlich. Zum Beispiel, wenn wir in Urlaub gefahren sind oder in Hotels oder so, auch mal mit Freunden. Es war mal super kompliziert, weil ich musste es immer buchen. Weil ich musste mir das erstmal angucken und anhand der Bilder habe ich dahin gespürt und habe ein Gefühl bekommen. Ich konnte es ganz lange gar nicht betiteln. Früher dachte ich immer, es hat was mit der Einrichtung zu tun oder so. Aber es musste auch gar nicht immer eine schicke Einrichtung sein oder besonders schön aussehen, sondern es war mehr dahinter. Und das konnte ich aber nie betiteln, viele, viele Jahre nicht. Ich habe nur gemerkt, da kann ich hin oder da kann ich nicht hin. Da fühle ich mich gut, da fühle ich mich nicht gut. Und das habe ich, wie gesagt, am Anfang in meinem Beruf auch nicht mit einfließen lassen. Aber ich habe es in den letzten Jahren dann immer stärker gemacht und heute ist es für mich selbstverständlich und ich gehe damit auch offen um und arbeite da auch mit meinen Kunden, weil meine Mission ist es einfach, Bewusstheit hier reinzubringen in dieses Feld mit den Häusern und vor allem auch, wenn ich Häuser in neue Hände gebe, dass die wirklich frei sind von Vorbelastungen. Der Name New Home, ich habe ihn damals unbewusst gewählt. Ich wollte einfach einen englischen Namen haben, den man auf jeder Sprache versteht. Neues Zuhause sollte was Einfaches sein, was sich schön anhört und was jeder versteht. Aber heute hat er für mich einfach nochmal auch eine andere Bedeutung bekommen, weil ich wirklich ein New Home vermitteln möchte, was wirklich neu ist, also frei von Vorbelastungen und so weiter. Deswegen macht das so wieder, ja, auch wieder irgendwie Sinn. Natürlich hast du, wenn du jetzt auf der Suche bist nach einem neuen Zuhause, hast du natürlich nicht die Wahl, wenn du fragst dann die Wohnung, das Haus, das Grundstück, was auch immer an und dann ist ja nun mal der Privatverkäufer oder der Makler da, der das nun mal vermittelt und du kannst das natürlich nicht ändern, ne? Also wenn das dein Haus ist oder deine Wohnung, dann wirst du ja trotzdem mit dem dann das Geschäft machen müssen. Und da kann ich dir einfach nur raten, grenz dich davon ganz klar ab, kauf das Haus oder miete die Wohnung oder was auch immer dann da. Und dann kannst du ja hinterher trotzdem einfach für dich die Wohnung ausreinigen oder dir Unterstützung dabei holen, mit jemandem gemeinsam da reingehen und wirklich einmal alles auflösen. Und dann hast du ja den gleichen Effekt. Und wenn du was verkaufen möchtest und du weißt da jetzt auch nicht so, oh, Makler und so, ist es jetzt so gut oder nicht und mit wem und so weiter, vertraue einfach auf dein Gefühl und lass dich nicht blenden. Also vertrau wirklich auf dein Gefühl. Wenn du auf dein Gefühl vertraust, fährst du immer richtig. Da lassen sich auch viele dann immer so vom Kopf her irgendwie beeinflussen. Oh, das ist eine große Firma. Boah, toll, das klingt super. Das muss ja gut sein. Und dann werden sie halt enttäuscht, haben schon viele Kunden von mir erlebt. Kam da die große Firma und die hat die tollen Verkaufsstrategien, ne, angepriesen und so. Und da hat das alles überhaupt nicht funktioniert, ja, weil sie sich wieder von ihrem Gefühl, sie haben, also wenn du nicht reinspürst, dann fühlst du das meistens schon. Aber man lässt sich dann doch, man kommt dann immer davon ab. Und da kannst du dich einfach nur vor schützen und auch von so Preiseinschätzungen. Ne? Das ist auch zum Beispiel so eine Taktik von vielen Maklern. Die rechnen dann extra ein bisschen mehr aus, damit sie den Auftrag bekommen. Wenn man dann als Verkäufer sagt, ach ja, der hat mir aber 20.000 mehr ausgerechnet, dann gehe ich halt zu dem. Das, was der Makler ausrechnet und das, was du am Ende bekommst, das hat erstmal gar nichts gemeinsam. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Nur wenn einer da 20.000 mehr dir in die Bewertung reinschreibt, in diese Preisermittlung, heißt es nicht, dass er das auch dafür verkauft. Also das sind komplett unterschiedliche Sachen. Und da lassen sich dann aber auch viele schon beeinflussen und geben denen dann den Auftrag und ärgern sich. Ja, wenn sie dann, und das hat auch mal eine Kundin zum Beispiel von mir erlebt, dann wurden die immer mehr im Preis gedrückt, weil der Makler das natürlich für den Preis nicht verkauft hat, aber extra erstmal was raufgeschlagen hat, damit er den Auftrag bekommt. Genauso, was auch eine Taktik ist, die fällt mir jetzt auch noch so gerade ein, ist, gar keinen Alleinauftrag zu geben und ganz viele Makler einzuschalten. Also, das hat mir auch ein Kunde mal erzählt. Ja, ich wollte jetzt ganz viele Makler einschalten und dann ist die Chance auch höher, weil die alle haben ja Kundenkarteien und so. Und da wollte er mich nämlich auch fragen, ob ich das auch damit anbieten kann. Ich so, nee, ich mache es nicht, ich bin da raus. Weil wer hat denn das Zepter da in der Hand? Einer muss ja irgendwie das Zepter in der Hand haben. Einer muss ja auch die ganzen Marketingkosten tragen. Wenn kein Makler einen Alleinauftrag hat, wer übernimmt denn die Kosten? Das macht ja kein Mensch. Ich übernehme doch nicht irgendwelche Kosten, wenn ich am Ende gar nicht weiß, ob ich das auch irgendwie reinbekomme. Mache ja jedes Mal Verlust. Macht natürlich kein Mensch. Und auch jetzt für das Haus, wirklich mal aufs Haus bezogen, wie fühlt sich das für das Haus an, wenn da jeder irgendwie mal drauf zugreifen darf, wie auf so einem Grabbeltisch irgendwie. Und jeder kann mal drauf zugreifen und irgendwie, also, ich weiß nicht, das ist eine ganz komische Energie. Wertet das Haus auch überhaupt nicht ab, sondern eher ab, also das Gegenteil. Also nee. Also wenn immer mit einer Person, der man vertraut, es muss einfach menschlich passen. So, das ist ganz, ganz wichtig. Ich spreche ja auch nicht jeden an. Ja? Es gibt bestimmt auch welche, die, so wie ich arbeite, die das überhaupt nicht anspricht. Das ist auch in Ordnung. Also ich will ja auch gar nicht mit jedem zusammenarbeiten und everybody's darling sein und ich muss bei jedem ankommen und jeder muss das toll finden, wie ich arbeite. Nein, ich spreche die Menschen an, die damit resonieren. Und andersrum genauso. Dann habe ich aber auch Kunden, die auch zufrieden sind, weil die das gut finden. Es gibt auch Menschen, die wollen diese Strategien. Die wollen Verkaufsstrategien. Die wollen, dass du denen die tollsten Techniken an die Hand gibst und damit auffährst, wie du das Haus jetzt verkaufst. Ja, sorry, ich bin da halt raus, weil für mich gibt es das halt nicht. Ich bin dann auch nicht die richtige Ansprechpartnerin für solche Menschen, weil für mich jedes Haus so individuell ist, wie wir Menschen. Und es gibt nicht eine Hülle, die ich über jedes Haus stülpen kann und das passt und das kann ich dann für jedes Haus auf dieser Welt einsetzen. Für mich ist das Bullshit, das gibt es für mich halt einfach nicht. Also ich sehe einfach immer alles total individuell und natürlich, da wenn du mir jetzt auf Instagram folgst, dann könntest du jetzt auch denken, okay, ja, du machst ja Homestaging, vielleicht ist das so eine Verkaufsstrategie, aber Homestaging ist für mich auch keine Verkaufsstrategie in dem Sinne. Klar, ich habe damals so ein bisschen damit auch angefangen, dass ich gesagt habe, ja, ich biete das an und ist vielleicht auch nochmal, dass einen das abhebt von anderen, weil ich möchte jedes Haus schön präsentieren. Das ist meine Absicht. Ich möchte das Potenzial eines Hauses zeigen, damit das erkannt wird, weil viele können sich es tatsächlich nicht vorstellen. Aber ich bin auch nicht so, dass ich sage, jedes Haus Homestaging. Also ich verbinde mich erst einmal wirklich immer mit den Häusern. Und wenn ich spüre, dass das Haus ein Homestaging möchte und dass es dem gut tut, dann mache ich das. Aber ich habe auch schon Häuser gehabt, wo sich das nicht stimmig angefühlt hat. Die wollten einfach roh präsentiert werden und dann habe ich das auch gemacht. Und das ist auch nichts Schlechteres, nur weil es vielleicht dann nicht so wohnlich präsentiert wird. Aber es ist für dieses Haus dann einfach besser. Und es gibt ja auch Häuser, die zum Beispiel auch komplett alt sind. Ja, das ist zum Beispiel auch manchmal so ein Beispiel. Die wollen das nämlich gar nicht immer komplett so, als wenn man denen sowas überschmeißt, so eine Maske. Ich mach dich jetzt mal auf modern. Das passt nicht zu jedem Haus. Also das muss einfach passen so. Und deswegen arbeite ich immer total individuell und wirklich immer intuitiv. Ich arbeite komplett intuitiv. Also ich kann dir nie sagen, wie bei diesem Haus die Begleitung aussehen wird und wie das bei dem Haus aussehen wird. Das kann halt komplett anders aussehen als bei dem anderen Haus. Deswegen möchte ich dir nochmal an die Hand geben, egal ob du jetzt was verkaufen möchtest oder auf der Suche bist nach etwas, egal was, höre immer auf dein Gefühl. Dein Körpergefühl belügt dich nicht, das ist immer ehrlich. Spür immer in dich rein, wie du dich fühlst. Und wenn du auf deine Intuition vertraust, und darauf kannst du vertrauen, da kannst du mir vertrauen, dass du darauf vertrauen kannst, du wirst dann immer den richtigen Weg für dich finden. Es gibt kein richtig und kein falsch. Und wie gesagt, es sind auch nicht alle Makler schlechte Menschen per se. Das kann ich auch nicht sagen. Ich habe auch Makler kennengelernt, die ich unterschreibe das nicht, wie die arbeiten. Es ist eine andere Herangehensweise. Ich persönlich habe da einen anderen Blickwinkel drauf. Aber auch die haben ja ihre Kunden, die sie haben und die mit denen zufrieden sind. Und das ist auch total in Ordnung so. Und bei denen, wo es dann immer so aussieht, dass die so Erfolg haben und so groß sind und mit solchen Maschen da irgendwie Erfolg haben, ich sage dir, die haben nicht immer nur Erfolg. Das wird umschlagen irgendwann, das kommt zurück. Ja, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Da habe ich heute wirklich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber ich hoffe, ich konnte dir einfach damit nochmal einmal meinen Erfahrungsschatz mit auf den Weg geben oder auch sagen, okay, was habe ich selbst schon erlebt, was ist dran daran? Du hast sicherlich ja auch eigene Erfahrungen gemacht oder auch noch nicht. Und wenn du diese Erfahrung noch nicht gemacht hast, dann weißt du zumindest vielleicht, was es gibt, worauf du, wie du dich schützen kannst oder so, dass du nicht an solche Menschen gerätst. Und ja, aber wie gesagt, am Ende ist es einfach immer nur auf sein Gefühl hören, auf seine Intuition vertrauen. Das ist einfach unser natürlicher Urinstinkt. Und wenn wir da bei uns bleiben, dann glaube ich auch nicht, dass uns das passieren muss. Also, wir hören uns in Kürze wieder und ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Deine Christine.